Mein Name ist Susanne Krüger und ich arbeite seit 20 Jahren etwa für den Wycliffe e.V. Wycliffes Kernaufgaben sind Sprachforschung, Bibelübersetzung und Bildung. Und wir arbeiten mit lokalen und benachteiligten Sprachgruppen in aller Welt mit dem Herzensanliegen, dass wirklich jeder Mensch einmal die Möglichkeit hat, Gottes Wort in einer Sprache zu lesen, zu hören oder auch zu sehen, die sie wirklich verstehen. Eine Sprache, die ihnen wirklich zu Herzen geht und sich verändert. Das ist so unser Wunsch und unsere Sehnsucht. Ich habe mit Wycliffe 13 Jahre in Ostafrika gearbeitet, vor allem in Tansania, bin jetzt seit 6 Jahren wieder in Deutschland und leite den Wycliffe e.V. hier in Deutschland. Und während ich in Tansania war und auch über die Zeit hinaus, ist mir ein Begriff sehr wichtig geworden, oder wir hatten so ein geflügeltes Wort damals in Tansania und das hieß Sandals First, Sandalen zuerst. Und dieser Begriff, den hatten wir aus einer Begegnung im Buch Josua. Und heute möchte ich ein bisschen davon erzählen, was es mit diesem geflügelten Wort, mit diesem Begriff auf sich hat. Und ich möchte zunächst unsere Bibelstelle lesen aus Josua 5, die Verse 13 bis 15. Als Josua in der Nähe von Jericho war, sah er plötzlich einen Mann, der ihm mit gezücktem Schwert in der Hand gegenüberstand. Josua ging auf ihn zu und fragte: Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Weder noch, antwortete er, ich bin der Anführer der Heerscharen des Herrn und bin eben eingetroffen. Da warf sich Josua voller Ehrfurcht vor ihm nieder. Welche Befehle hast du für mich, deinen Diener? Fragte er. Der Heerführer des Herrn antwortete, zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Da gehorchte Josua. Eine spannende und interessante Begegnung. Und ich möchte zunächst mal auf die Situation eingehen, in der wir uns hier eigentlich gerade befinden. Das Volk Israel ist nach 40 Jahren Wüstenwanderung endlich wieder am gelobten Land angekommen, an dem Land, das Gott ihnen als ihr Erbe versprochen hat. Man muss sich vorstellen, gut 40 Jahre vorher waren sie schon mal an diesem Punkt. Sie waren schon mal an den Grenzen dieses Landes angekommen. Und sie waren schon mal kurz davor, dieses Land einzunehmen. Und das Volk Israel hatte damals 12 Späher ausgesandt, um das Land erstmal auszukundschaften. Das ist eine sehr sinnvolle Taktik, erstmal zu gucken, was erwartet uns da eigentlich. Und diese 12 Späher kamen zurück und sie waren sich in einem einig, ein irre tolles Land. Die Bibel sagt, ein Land, wo Milch und Honig fließen, also ein Land, wo es alles gibt, was das Herz begehrt, wo große Früchte wachsen, wo es Tiere gibt, wo man einfach hervorragend leben kann. Allerdings waren sich die Späher auch an einem anderen Punkt einig, nämlich, dass die Einwohner des Landes Riesen waren und sehr wehrfähig und sich mit viel Kraft und Macht zur Wehr setzen würden. Und da hörte dann die Einigkeit der Späher auf. 2 der Späher, Josua und Kaleb, haben gesagt, wir schaffen das. Der große Gott ist auf unserer Seite. Gott, der Mächtige, ist auf unserer Seite. Wir schaffen das. Die anderen 10 Späher haben gesagt, das kriegen wir nicht hin. Das ist zu schwierig, die Feinde sind zu groß, das schaffen wir nicht. Und an dem Punkt hat die Mehrheit gewonnen. Die 10 Späher hatten das Volk dann so aufgewiegelt, dass alle gesagt haben, nee, also das machen wir nicht, dann gehen wir lieber wieder nach Ägypten zurück und in die Sklaverei zurück, als dass wir uns hier in den Tod stürzen. Und das Resultat war 40 Jahre durch die Wüste wandern. Und zwar bis alle Männer, außer Josua und Kaleb, alle Männer dieser Generation, die sich geweigert hatten, Gott zu vertrauen und in das Land einzuziehen, verstorben waren. Und jetzt stand das Volk wieder vor dem gelobten Land, wieder vor diesem versprochenen Land. Wieder gehen sie auf wundersame Weise durch Wasser durch. Beim Auszug aus Ägypten, das kennen wir wahrscheinlich alle, zieht Israel durch das Rote Meer. Die Wellen teilen sich, sie gehen trockenen Fußes durch und das Wasser schlägt dann über dem Verfolgerheer der Ägypter zusammen und schwemmt die alle weg. Ein großes Wunder, das Gott da getan hat. Und auch jetzt ziehen sie wieder auf wundersame Weise in das gelobte Land, nämlich ziehen sie trockenen Fußes durch den Fluss Jordan durch. Das Gleiche passiert, die Wellen, das Wasser teilt sich und sie können trockenen Fußes durchgehen. Und das Erste, das Gott in dem neuen Land befiehlt, ist, dass alle Männer beschnitten werden. Und zwar passiert das jetzt schon unter einem neuen Leiter, nämlich dem Leiter Josua. Mose, der bis dahin das Volk geführt hatte, hat das gelobte Land noch aus der Ferne gesehen und ist dann gestorben, bevor das Volk einziehen konnte. Aber Josua ist jetzt der Leiter, der Führer der Israeliten und der erste Befehl ist, dass alle Männer beschnitten werden sollen. Die Beschneidung ist immer das unabänderliche Zeichen des Bundes, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Die Beschneidung zeigt, dass das Volk Gott gehört. Und in der Wüste war niemand beschnitten worden. Aber jetzt, bevor es in das gelobte Land geht, bevor der Einzug, die Einnahme dieses versprochenen Landes passiert, sollen alle Israeliten wieder beschnitten, alle Männer wieder beschnitten werden. Das braucht dann ein bisschen Zeit, das braucht ein bisschen Zeit für die Heilung. Israel lagert also und wartet und ruht sich aus, bevor es dann ja daran geht, das Land einzunehmen. Und jetzt steht Israel also kurz vor wichtigen kriegerischen Auseinandersetzungen. Und die Größe des Feindes hat sich nicht verändert. Das sind immer noch sehr wehrfähige Menschen, die den Israeliten gegenüberstehen. Die erste Stadt, die eingenommen werden soll, ist Jericho. Das ist gleich mal eine ziemlich große Aufgabe, denn Jericho hatte wirklich sehr beeindruckende und als uneinnehmbar geltende Stadtmauern. Josua zieht also los und späht noch einmal wieder das Land aus. Und er begegnet einem fremden Krieger. Das ist jetzt diese Begegnung, mit der wir uns auseinandersetzen wollen. Josua geht also bei Nacht und späht das Gelände um Jericho herum aus und sieht sich plötzlich einem großen Krieger mit gezücktem Schwert gegenüber. Also ich finde das schon enorm, dass er auf diesen Krieger auch zugeht. Ich weiß nicht, was ich getan hätte. Es war offensichtlich niemand von den Israeliten. Er war aber auch alleine. Da hat Josua vielleicht gedacht, naja, das kriege ich schon hin, den schaffe ich noch. Und er geht auf ihn zu. Und bevor ich so auf die andere Gesprächsabschnitte eingehe, möchte ich auf diese Person eingehen. Dieser große Krieger bezeichnet sich selber als der Anführer der Heerscharen des Herrn. Andere Übersetzungen sagen auch der Oberste oder der Fürst des Heeres des Herrn. Worüber sich die Theologen ziemlich einig sind, ist, dass es hier um eine Präsenz Gottes geht. Es geht hier um einen Engel, den Engel des Herrn. Es geht eigentlich um Jesus Christus selber, der hier in der Gestalt des Engel des Herrn vor Josua steht. 40 Jahre früher hat Gott Folgendes zu Mose gesagt, was wir in 2. Mose 23 nachlesen können, die Verse 20 und 21. Da sagt Gott, ich verspreche euch, ich werde einen Engel vor euch hersenden, der euch auf dem Weg bewahrt und in das Land bringt, das ich für euch bestimmt habe. Achtet ihn und hört auf seine Worte, widersetzt euch ihm nicht, er wird euch nicht vergeben, wenn ihr euch gegen ihn auflehnt, denn ich selbst bin in ihm gegenwärtig. Jesus begegnet hier der Gegenwart Gottes. Mose hat übrigens eine ganz ähnliche Begegnung zu Beginn seiner Zeit, seiner Leiterzeit, als er berufen wurde in Ägypten. Das lesen wir in 2. Mose 3, die Verse 2 bis 6. Ein ganz bekannter Text. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, die aus einem Dornbusch schlug. Mose sah, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht verbrannte. Das ist ja seltsam, sagte er zu sich selbst. Warum verbrennt dieser Busch nicht? Das muss ich mir näher ansehen. Als der Herr sah, dass Mose herankam, um es genauer zu betrachten, rief er ihn aus dem Busch heraus, Mose, Mose! Hier bin ich, antwortete Mose. Komm nicht näher, befahl Gott. Zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott erscheint Mose in dieser Gestalt eines Engels und er offenbart sich als der Gott, der große Gott, der einzige Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und ganz parallel zu dieser Aufforderung, die Schuhe auszuziehen, denn du stehst auf heiligem Boden, sagt der Engel, dieser Krieger, dem Josua begegnet, genau das Gleiche. Zieh deine Schuhe aus, zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Und hier möchte ich noch ein bisschen was zu diesen Schuhen sagen, denn das ist eigentlich auch ganz interessant, warum diese Sandalen ausziehen. Das hat ja offensichtlich eine wichtige und große Bedeutung, wenn das bei diesen heiligen Begegnungen immer wieder gesagt wird, zieh deine Sandalen aus. Schuhe oder Sandalen haben tatsächlich eine besondere Bedeutung in Israel. Sie stehen für Freiheit, sie stehen für Selbstbestimmung. Sklaven trugen keine Schuhe. Jemand, der sich selber bestimmen konnte, der Autorität hatte, trug Schuhe. Und deshalb wurden in Israel zum Beispiel auch bestimmte Vertragsabschlüsse dadurch besiegelt, dass man Schuhe ausgetauscht hat oder man einen Schuh übergeben hat. Das kann man im Buch Ruth zum Beispiel sehr schön nachlesen. Und das bedeutete halt, dass die Person, die diesen Schuh weitergegeben hat, auch das Recht und die Autorität hat, diesen Vertragsabschluss darauf einzugehen und den auch zu honorieren. Es steht also für Selbstbestimmung, Freiheit und Autorität. Und da, wo Josua genau wie Mose aufgefordert werden, die Schuhe auszuziehen, weil sie auf heiligem Boden stehen, da wird ausgedrückt, das ist nicht der Ort deiner Selbstbestimmung, das ist nicht der Ort deiner Autorität, das ist der Ort von Gottes Autorität. Mose und Josua geben im Prinzip ihre Freiheit auf, geben ihre Selbstbestimmung auf, ziehen die Schuhe aus und unterwerfen sich Gott. Dieses Niederwerfen, wie auch das Schuhe ausziehen, das hat eben etwas mit Unterwerfung zu tun. Das ist ein Begriff, den wir heute vielleicht nicht mehr so cool finden, der aber wichtig ist. Es geht darum, Gott anzubeten. Es geht darum, auch seinen eigenen Willen, Gottes Willen zu unterstellen. Und das ist das, was hier passiert. Und Josuas erste Reaktion, genau wie Mose, ist, dass sie niederfallen, dass sie anbeten, dass sie die Schuhe ausziehen. Und das zeigt sich jetzt auch nochmal in diesem Gespräch, auf das ich jetzt noch eingehen will. Ein sehr spannendes Gespräch. Es ist ein sehr kurzes Gespräch. Es ist nicht sehr lang, was wir hier lesen. Josua geht tatsächlich mutig auf diesen Krieger zu und stellt die eine Frage, die ihm natürlich die allerwichtigste ist. Bist du für uns oder bist du für unsere Feinde? Bist du für uns oder gegen uns? Es ist eigentlich eine verständliche Frage. Die Antwort ist für mich wesentlich weniger verständlich. Ich fand die immer erstmal extrem verwirrend, denn dieser Krieger sagt, der Engel des Herrn, die Präsenz Gottes sagt, weder noch. Das ist erstmal sehr seltsam. Es macht für mich auf Anhieb erstmal keinen Sinn. Schauen wir zum Beispiel nochmal auf diesen Text im 2. Buch Mose zurück, wo Gott Mose verspricht, dass der Engel vor ihnen hergehen wird, dass sie ihm gehorchen sollen und dass dann, dass sie dem Engel des Herrn gehorchen sollen und dass das wichtig ist, diesem Engel zu folgen und dass der Engel des Herrn vorausgehen wird. Da steht im nächsten Vers, den ich eben noch nicht gelesen habe, im Vers 22, wenn ihr aber gewissenhaft darauf bedacht seid, ihm zu gehorchen, indem ihr alles tut, was ich euch sage, dann werde ich ein Feind eurer Feinde sein und die bedrängen, die euch bedrängen. Man merkt hier gleich auch wieder, dass Gott hier in der Ich-Form redet. Ich werde da sein. Ich werde die Feinde bedrängen. Aber da steht doch auch eindeutig, dass Gott ja für Israel kämpfen wird, dass er auf der Seite Israels steht. Das ist doch eigentlich klar. Warum sollte der Engel des Herrn sonst hier auftauchen? Warum sollte der Engel des Herrn sonst warten? Der Heerführer, der Heerscharen des Herrn. Warum wartet er sonst hier, wenn nicht, weil er auf Israels Seite kämpfen wird? Weil er für Israel und mit Israel kämpfen wird? Wie kann da die Antwort lauten, weder noch? Ich glaube, gerade in dieser Antwort wird halt ganz deutlich, dass es nicht darum geht, was Josuas Willen ist oder was Israels Willen ist, was Josuas Pläne sind. Es geht nicht darum, ob Gott auf der Seite Josuas steht oder auf der Seite Israels. Es geht um etwas anderes. Der Krieger sagt weder noch, aber als der Anführer der Heerscharen des Herrn bin ich jetzt hier. Es geht darum, ob Josua auf der Seite Gottes steht. Und das ist ein entscheidender Unterschied. In Tansania haben wir oft als Leiter zusammengesessen und haben geplant. Es war auch einmal im Jahr, hatten wir sogenannte strategische Planungssessions für eine ganze Woche, haben wir zusammengesessen mit dem Team und Pläne gemacht. Wir haben auf die Situation geschaut, wir haben die Ressourcen angeschaut, wir haben unsere Ziele angeschaut und haben daraus logische und umsetzbare Pläne gemacht. Solides strategisches Planen halt. Und dann haben wir unsere Pläne genommen, das, was wir so ausgetüftelt haben, was wir für gut befunden haben, und haben es vor Gott ausgebreitet und gesagt: Herr, segne. Segne, was wir geplant haben. Segne unsere Aktivitäten. Geh mit, wo wir vorwärts gehen wollen. Und ich muss auch sagen, das hat auch oft genug funktioniert. Gott lässt uns da nicht im Stich. Er lässt uns auch nicht auflaufen. Aber wir hatten doch immer das Gefühl, dass da noch mehr ist. Dass wir die Möglichkeiten nicht so richtig ausschöpfen. Dass wir viel ackern und viel arbeiten und nicht wirklich das sehen, was wir sehen sollten. Wir hatten immer das Gefühl, irgendwie ist da noch mehr. Wir haben damals auch auf Grundlage dieses Textes, den wir mal gelesen haben, gemeinsam versucht, unsere Einstellung zu ändern. Wir haben versucht, anders an die Sache ranzugehen. Wir wollten eben nicht mehr unsere eigenen Pläne und unsere eigenen Gedanken ausarbeiten, um dann Gott zu bitten: Geh mit, mach mit. Wir wollten sehen, wo Gott bewegt, wo Gott etwas tut. Und wir wollten da mitmachen. Nicht Gott zu bitten, bei uns mitzumachen, sondern dass wir bei Gott mitmachen. Und ich glaube, es gibt wirklich drei entscheidende Punkte dafür, um diese Haltung, um diese Entscheidung zu treffen, diese Haltung zu ändern. Und die lernen wir aus dieser Begegnung von Josua und dem Engel des Herrn. Und das erste ist Anbetung. Es ist wirklich in die Anbetung zu gehen und in der Anbetung, ja, Gott den Platz zu geben, der ihm gebührt. Zu sagen, wer Gott ist, unser Herr, unser Heiland, der mächtige Schöpfer der Welt, der Herr der Heerscharen. Und das zweite ist, dass wir unseren Willen Gottes Willen unterstellen. Das ist diese Unterwerfung, die auch durch das Knien deutlich wird, die dadurch deutlich wird, dass wir die Schuhe ausziehen und Gott die Bestimmung über unser Leben geben. Gott als Herr über unser Leben anerkennen. Und das dritte ist zuzuhören, zu fragen und zuzuhören. Josua fragt dann auch: Was befiehlst du? Und der Engel des Herrn erklärt dann, was sie tun sollen, nämlich eben 7-mal um die Stadt rumlaufen und so weiter und so fort und die Trompeten blasen. Und wir kennen vielleicht, wie die Geschichte ausgeht, nämlich dass durch das 7. Mal Trompetenblasen dann die Mauern von Jericho einstürzen und die Stadt eingenommen werden kann. Nachfolge beginnt immer mit Anbetung. Nachfolge beginnt immer damit, dass wir Gott den obersten Platz einräumen, dass wir ihn anbeten, dass wir unseren Willen seinem Willen unterstellen und dass wir zuhören und beobachten, wo Gott bewegt. Wir hatten, wie gesagt, dann dieses geflügelte Wort in Tansania, Sandals first. Wenn wir das Gefühl hatten, wir verrennen uns gerade wieder in unseren eigenen Plänen und eigenen Gedanken, dann hat irgendwer gesagt, Sandals first. Und dann sind wir erstmal ins Gebet gegangen. Und zwar nicht in die Fürbitte, nicht gebetet für die Aktivitäten oder die Pläne, sondern in die Anbetung. Wir sind in die Anbetung gegangen, haben Gott den Platz gegeben, der ihm gebührt. Und das hat etwas verändert. Es hat uns auf der einen Seite an vielen Punkten mutiger gemacht, dass wir vielleicht Methodiken und Praxisgedanken aufgenommen haben, wo wir gar nicht wussten, ob wir das hinkriegen, ob wir die Ressourcen und das Wissen dafür haben. Wir haben unsere Arbeit klar unter die Leitung der Kirchen vor Ort gestellt. Und auf der anderen Seite hat es uns auch geduldiger gemacht. Wir haben manche Pläne beiseite gelegt, wo wir das Gefühl hatten, das ist noch nicht dran. Wir haben Projekte nicht angefangen, weil wir gesagt haben, wir sind noch nicht ganz so weit. Wir müssen noch ein bisschen warten. Dieses Jahr konnten im Südwesten von Tansania trotz Corona und trotz vieler Schwierigkeiten 5 neue Testamente übergeben werden. Nach fast 20 Jahren oder sogar gut 20 Jahren Arbeit. Was für ein Geschenk. In Mbeya, in dieser Region, wurden in den letzten Jahren an 13 Sprachgruppen gleichzeitig gearbeitet. Und dieses Gruppenprojekt ist entstanden, weil eine Familie genau das getan hat. Nämlich die eigenen Pläne beiseite geschoben hat, angehalten hat und Gott gefragt hat: Was sind deine Pläne? Wo bewegst du? Wo willst du etwas tun? Wo können wir mitmachen? Sie haben in einer Sprachgruppe angefangen, bei den Zangu, haben dort 4 Jahre gearbeitet, sind dann in den Heimataufenthalt gegangen und haben gemerkt, als sie zurückkamen, Das ist alles weg, was wir hier gemacht haben. Und haben gemerkt, das waren unsere Pläne und unsere Strategien und unsere Ziele. Und das hat nicht die Frucht gebracht, die wir erhofft haben. Also haben sie angehalten, sie sind auf die Knie gefallen und haben angebetet und haben gefragt und haben beobachtet und haben geschaut, was ist dein Wille, Herr, was willst du tun? Und dann haben sie in Partnerschaften investiert, anstatt in Übersetzungsworkshops. Sie haben mit Kirchenleitern geredet, anstatt mit Muttersprachlern die Sangu-Sprache weitergelernt. Das schien damals alles eigentlich völlig kontraproduktiv. Aber es war richtig. Es war ein Beten und ein Schauen, wo Gott bewegt. Und daraus ist dieses große Projekt entstanden, aus dem jetzt 5 neue Testamente schon hervorgegangen sind und die nächsten folgen nächstes Jahr. Und übrigens war die letzte NT-Übergabe dieses Jahr im November die Übergabe des Neuen Testamentes an die Sangu-Sprecher. Was für ein Geschenk. Gott ist gut. Anbetung ist der Anfang und das Ende von Nachfolge. Wir werden auch einmal vor Jesus stehen und in Ewigkeit anbeten. Aber Nachfolge beginnt auch immer mit der Anbetung. Anbetung beginnt auch immer mit der Anbetung. Denn in der Anbetung drücken wir aus, wer Gott ist. Der Herr, der Herrscher, der große Schöpfer der Welt und unser Herr. Und wir unterstellen uns seinem Willen. Natürlich geht es immer auch darum, vorwärts zu gehen. Wer mich schon mal predigen gehört hat oder die Bibelarbeiten bei der Jumiko der letzten Jahre gehört hat, weiß, dass ich ein großer Verfechter dessen bin, dass es nicht diesen einen schmalen Weg gibt, den wir treffen müssen, den einen Willen Gottes für unser Leben und alles andere, da ist der Segen Gottes nicht drauf. Nein, ich glaube, dass Gott mit uns geht, dass er uns begleitet, dass er uns segnet, dass er auch unsere Aktivitäten segnet, ob wir jetzt in Deutschland oder im Ausland sind, dass es oft gar nicht darauf ankommt, wo wir sind, solange wir wirklich versuchen, den Willen Gottes zu tun. Und ich glaube, das ist es, worauf es ankommt, diese Haltungsänderung, dass wir eben nicht immer versuchen, unsere eigenen Pläne umzusetzen, sondern dass wir immer wieder uns Zeit nehmen zu hören, Gott, was willst du? Was sind deine Pläne? Wo bewegst du etwas? Und dann mitgehen, wo Gott etwas bewegt. Wir werden bei Wycliffe weiter solide strategische Planung machen. Wir werden weiter überlegen, was sind unsere Ziele, wie kommen wir dahin, was sind unsere Ressourcen, was schaffen wir, wie soll es weitergehen. Aber wir wollen das immer in einer Haltung der Anbetung machen und immer in einer Haltung des Beobachtens, wo bewegt Gott etwas und wo können wir mitgehen, wo Gott bewegt. Es geht nicht darum, auf welcher Seite Gott steht. Es geht darum, auf welcher Seite wir stehen. Und ich möchte enden mit der Aufforderung, die wir vielleicht auch alle schon mal gehört haben von Gott an Josua, als er Josua beruft. Das lesen wir in Josua 1,9. Ja, ich sage es noch einmal, sei mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst. Amen.